SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Dieses Chateau, hoch und bewehrt wie eine Festung, hatte die Farbe von gebranntem Lehm. Am Grund der Schlucht erbaut, bewachte es den schäumenden Fluss. Drinnen hatte es exquisite 5 Sterne. Philipp hatte eine Suite gebucht. Sie würden häufig allein zu Abend essen. Es gab ein Doppelbett. Philipp erklärte, er habe schon immer die ganze Nacht mit einer geliebten Frau verbringen wollen. Was wohl auch heißen sollte, dass Molly an einem solchen Arrangement nicht gelegen gewesen war. Mrs. Hapgood erwähnte nicht, dass Robert und sie, von Kriegszeiten abgesehen, in denen es nicht anders ging, getrennte Schlafzimmer gehabt hatten. Sie grasten die Landschaft von Avignon bis Lascaux ab. Sie wurde auf Händen getragen und fragte sich, warum sie sich stets verpflichtet gefühlt hatte, alle Menschen zu schultern. Sie fühlte sich verhätschelt und verantwortungslos und wollte es gar nicht anders haben. Philipp beanspruchte sie den ganzen Tag, die ganze Nacht. Sie brauchte nur in ihrem Körper zu leben, und sie wusste, nie mehr würde sie mit dem Bild ihres Körpers leben können, das Robert ihr aufgezwungen hatte. Unerwünscht, alternd, geschlechtslos, eine eheliche Last. Robert hatte sie nicht nur um Liebe und Zeit betrogen, er hatte ihre Identität zerstört. Jetzt gab Philipp sie ihr zurück, trotz Schminke und Schein. Sie existierte als Frau in den Augen eines Mannes. Es gab auch Schwierigkeiten. Nie im ungeschminkten Zustand gesehen zu werden, erforderte eine Menge Konzentration und schnelle Schritte. Und Philipp war unordentlich. Sie verfluchte sich dafür, sich am wüsten Badezimmer zu stören, den in die Ecke geworfenen Kleidern, den außergewöhnlichen Fundorten ausgedrückter Zigaretten. Mrs. Hapgood fand schließlich 2 Wochen dieser Glückseligkeit das höchste der Gefühle. Danach brauchte sie wieder mehr Schlaf und mehr Zeit für sich, mit einem gewaschenen Gesicht und einem ordentlichen Zimmer. Der erste graue Tag, sagte Philipp. Sie gingen eine Straße nahe Uzès hinunter. Wir müssen darüber reden, was wird, Faith. Sie wartete. Ich möchte, dass du mich heiratest. Sie blieb stehen und küsste ihn. Vor ein paar Wochen hätte sie die Wahrheit gesagt. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Wahrheit war, dass sie genug Ehe für ein Leben hinter sich hatte. Ehefrau war ein Seelenzustand, eine Geistesverfassung, unabhängig von dem Mann, mit dem man verheiratet war. Philipps Frau hätte ein anderes Leben als Roberts Frau, aber Ehefrau würde sie bleiben. Wie das Maultier Friedrichs des Großen, das alle Kriege mitmachte und doch ein Maultier blieb. Sie war es herzlich leid, Ehefrau zu sein. Philipp sollte von der Wahrheit nicht gekränkt werden. Sie hatte außerdem gelernt, dass Lügen gnädig sein konnten. Mein liebster Philipp, wenn ich keine Kinder hätte. Das habe ich schon befürchtet. Er hatte gewusst, dass sie selbstlos als erstes an ihre Kinder denken würde. Auch wollte er ihr keine englische Scheidung aufzwingen, die ihm noch immer wie Dreck auf dem Gemüt lag. Wäre er jünger gewesen, er hätte für seinen Herzenswunsch gekämpft. So aber beugte er sich den Erfordernissen der Pflicht und des Alters. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Warum sollte er sie durch nutzloses Flehen unglücklich machen? Der Winter kommt, Philipp. Du hast deine Arbeit und ich kann nicht ewig in Chateaus wohnen. Wir müssen zurück. Aber, Faith, nicht wirklich. Ich meine, wir trennen uns doch nicht. Das geht nicht. Das willst du doch nicht, oder? Nein. Na gut. Ich finde mich damit ab. Erzähle es deinem Mann oder auch nicht, wie du meinst. Aber wir verbringen so viel Zeit miteinander, wie du uns einräumst. Natürlich werde ich ihm von uns erzählen. Er würde sich in London eine Wohnung suchen. Sie würde offiziell mit ihrem Mann zusammenleben. Der Schein bliebe gewahrt. Da das alles war, was er kriegen konnte, würde er sich damit zufrieden geben und dankbar sein. Er wusste, Faith konnte er trauen. Wenn sie ihn liebte, würde sie sich niemals mit einem anderen teilen. Mrs. Hapgood zählte nun die Stunden und wurde mit jeder Meile trauriger. Von dem Augenblick an, so rechnete sie schließlich aus, da er sich ihr im Garten an der Loire in die Sonne gestellt hatte, bis zu diesem Moment, indem er ihr Gepäck vor die Haustür in Hanover Terrace stellte, kannte sie Philip Naseby 17 Tage und 4,5 Stunden. Er winkte ein Taxi herbei, nahm die Koffer aus dem Lancia und fuhr davon. Sie drehte sich um, wollte hinterherlaufen und rufen, »Halt, warte, lass uns nach Frankreich zurückfahren. Es reicht noch nicht. Es reicht überhaupt noch nicht.« Mrs. Hapgood klingelte. Robert war telegrafisch von ihrer Ankunft unterrichtet worden. Sie hatte ihre Hausschlüssel vor knapp einem Monat in ihrem Zimmer liegen lassen, weil sie sie nie wieder hatte benutzen wollen. Im Telegramm stand, Donnerstagnachmittag zurück. Nachmittage waren lang und unbestimmt, irgendwo zwischen 2 und 6. Mr. Hapgood war um 2 bereit, von Beruhigungsmitteln gestärkt. Er fürchtete sich vor den frostigen schwarzen Augen und der Richterstimme. Aber das war kindische Feigheit. Er verdiente seine Strafe. Und obwohl sie die Hölle werden würde, nahm er sie jetzt schon an. Genau das Maß und die Dauer, die Faith verhängte. Er würde es überleben. Hauptsache, er bekam Faith zurück. Um 2:30 begann er, in seinem Arbeitszimmer Patiencen zu legen. Wie eine Maschine legte er die Karten, spielte die richtigen Züge, gewann. Die Beruhigungsmittel ließen nach. Er wusste, dass er nicht mehr nachdachte. Nachdenken wäre ein Fortschritt gewesen, ein Plan für die Zukunft. Er spulte lediglich im Kopf vergangene Szenen ab, jammerte, rechtfertigte sich, kasteite sich und duckte sich mit aller Macht vor den Tatsachen. Als Faith an jenem verhängnisvollen Mittwoch nicht zum Frühstück herunterkam, hatte ihn Panik ergriffen. Sie kam nie zu spät und war kaum je krank. Und wenn, dann verbarg sie es so lange wie möglich, warnte ihn rechtzeitig, damit er sich keine Sorgen machte, und bewahrte die ganze Zeit hindurch Haltung. An diesem Morgen hatte er Visionen von derartiger Schrecklichkeit, dass er sich nicht vom Tisch erheben konnte. Er sah Faith tot von eigener Hand auf dem Boden ihres Zimmers liegen. Er schaffte es schließlich die Treppe hinauf, obwohl die Beine ihn nicht zu tragen schienen und er sich am Geländer hochziehen musste. Er erwartete eine verschlossene Tür. Sie war offen und Faith war weg. Es gab keine Nachricht und das Zimmer wirkte so ordentlich wie eh und je. Immer abwegiger durchsuchte er das Haus, sah sogar in der Flurgarderobe nach. Er sprach nicht. Die Stille war Teil des Albtraums. Schließlich sah er in der Garage nach. Faith hatte ihr Auto mitgenommen. Neue Panik setzte ein. Sie würde fahren wie eine Irre. Sie würde sich auf der Straße umbringen. Er wartete den ganzen Tag und die ganze Nacht neben dem Telefon. Er hörte bereits eine offizielle Stimme, die ihn fragte, ob er Mr. Robert Hapgood sei, und die tonlosen offiziellen Worte, die ihren Tod verkündeten. Langsam und halbherzig betrank er sich. Zwischendurch gestattete er sich ein Fünkchen Hoffnung. Das Telefon klingelte und Faith wäre dran. Für das Personal hatte er eine Geschichte erfunden. Mrs. Hapgood sei zu einer kranken Freundin gefahren. Wenn sie es glaubten, schön, wenn nicht, auch egal. Die Geschichte hatte er nur für sich erfunden, um keine Erklärungen abgeben zu müssen. Am nächsten Tag ging er zu Paula. Er ertrug das Haus nicht und die Stille und die Angst. Er brabbelte wie ein verlorenes Kind. Die Unterhaltung, wenn dieses unzusammenhängende Gewimmer den Namen verdiente, musste für Paula eine Offenbarung gewesen sein. Er hatte sie mit den Jahren glauben lassen, Faith und er führten eine freundschaftliche Ehe, ganz so wie Pensionäre, die sich in Chelsea ein Haus teilten, und zu erwachsen, zu verantwortungsbewusst und konventionell waren, um diese Bindung zu lösen. Paula hatte sich als Hauptfrau betrachten dürfen, die Quelle der Freude. Paula war lieb, sie behielt ihn bei sich, sie schliefen miteinander. Er rief zu Hause an, um Paulas Nummer zu hinterlassen. Wenn es Neuigkeiten gäbe, solle man ihn verständigen. Er trank viel. Paula behandelte ihn wie einen Invaliden und wandte Sex als Basismedizin an. Er musste in einen Stupor verfallen sein und war froh darüber. Jede Flucht vor Gedanken war willkommen. Das hielt 2 Tage und 2 Nächte an. Allmählich begriff er, dass Paula, die ihm unentwegt versicherte, Faith sei unversehrt, fest daran glaubte, seine Frau habe ihn endgültig verlassen. Paula wusste sehr wohl, dass Robert nicht allein leben konnte. Wenn er zu der Erkenntnis gelangt war, dass Faith nicht zurückkehrte, würde Robert, der Mann, der Frauen brauchte, sie heiraten. Faiths Verschwinden hatte Paula auf diesen Gedanken gebracht. Vielleicht sehnte sich Paula, die keine junge Frau mehr war, 43, und das knappe Haushalten satt hatte, auch nach der ständigen Verfügbarkeit zweier starker Arme und eines Bankkontos. Vielleicht hatte sie diesen Plan schon von Anfang an gehegt und die ganze Zeit nur auf ihre Chance gewartet. Er spürte, wie eine Falle, an der er 7 Jahre lang gebastelt hatte, langsam zuschnappte. Er dachte an Clarissa und ein Dasein, das er nur knapp überlebt hatte. Er war bei nüchternem Verstand, als er aus dem Sanatorium kam, aber angeschlagen. In den Jahren nach Clarissas Tod klammerte er sich stur an eine feste Ordnung. Mit wachsender Selbstsicherheit genehmigte er sich geringe Dosen seiner benötigten Medizin, der Art Frau, die seine Art Lust befriedigte. Sobald eine Frau Forderungen stellte und die von ihm festgelegte Dosis erhöhte, trennte er sich, floh, zog in seinen Club, das Bild des genügsamen Zölibatärs, bis er das nächste Risiko eingehen konnte. Es war ein schwieriges Leben, ständig bedroht, weil er sah, dass er sich nicht trauen konnte. Er brauchte jemand anders, dem er trauen konnte, einen Menschen, der so verlässlich und so intakt war, dass er sich beschützt fühlte. Er betrachtete seinen Fall nicht als einzigartig oder auch nur interessant, unbedeutend, aber seins. Er scheute sich nicht, sich selbst einzugestehen, dass er Hilfe brauchte. Es herrschte kein Mangel an vertrauenswürdigen Frauen. Er lernte sie als Gattinnen seiner Freunde kennen, auf Dinnerpartys, wohin auch immer er sich wandte. Jedenfalls sahen sie vertrauenswürdig aus und klangen so. Der Fehler lag bei ihm. Obwohl die kleinen, nimmersatten Sirenen ein Verhängnis waren, konnte er sich das Leben mit ihrem Gegenteil nicht vorstellen. Ihm graute vor Langeweile. Bis zu dem Tag, als er Faith sah. Eine großgewachsene, schöne Frau mit dem Gesicht eines intelligenten Kindes. Sie war so arglos, dass es ihm den Atem verschlug. Sie sagte, was sie dachte, und sie dachte selbstständig. Sie war durch und durch vertrauenswürdig und durch vertrauensvoll. Als er sie heiratete, wusste er nicht, ob er Liebe oder Ehrfurcht empfand. Aber vom ersten Augenblick an wusste er, dass er sie brauchte. Ohne es auch nur zu ahnen, verscheuchte Faith Gefahr und Angst, einfach indem sie da war. Er musste sich nicht auf sich selbst verlassen. Er konnte sich auf Faith verlassen. Er lernte sich schätzen, weil sie ihn liebte. Sie würde niemanden lieben, der es nicht wert war. Sie gab ihm ein derartiges Gefühl von Ganzheit, dass er wagte, ganz er selbst zu sein. Faith bezeugte einen anständigen, brauchbaren Mann, und darauf zählte er mit Dankbarkeit und Liebe. In ihm jedoch lebte unverwüstlich ein kleines, gieriges Tier, das sich dienstags und donnerstags ein paar Stunden mit gleichgesinnten Tieren vergnügte. Mit Faith zu schlafen hatte ihm echte Freude bereitet. Freude, wie man sie empfindet, wenn man einem Kind ein Bonbon schenkt. Ein geliebtes Kind stopft man nicht mit Süßigkeiten voll, bis ihm schlecht ist. Faith gehörte nicht in die unordentliche Welt körperlicher Leidenschaft. Sie war seine Frau. Als er merkte, dass Paula ihm Faith wegnehmen wollte, ging er unter Vorwänden nach Hause. Das Personal brauche Geld, er müsse sich um seine Korrespondenz kümmern und weiß der Himmel, was es wieder für Probleme mit Caroline gab. Die folgenden 2 Tage entwarf er den Brief an Paula. 10-mal hatte er ihn wohl geschrieben. Die Schuld liege nicht bei ihr und er wolle ihr nicht wehtun. Gerade heraus hätte er ihr gesagt, dass er in 7 Jahren, die Reisen und die Stunden in London zusammengenommen, ziemlich viel Zeit mit ihr verbracht habe, dass sie gewisse Bedürfnisse befriedigt habe und er mehr als nur Lust für sie empfinde. Zuneigung, eine Art gehetzter, mitfühlender Verantwortung. Die Teilzeitfreuden dieser 7 Jahre seien jedoch nur möglich gewesen, weil er immer wieder zu Faith zurückkehrte, seiner Frau Faith. Ohne Faith wurde Paula zur Bedrohung. Er mied den geraden Weg und schickte die verbrämten Worte mit einem gewaltigen Strauß Rosen an Paula. Außerdem zahlte er einen gewaltigen Scheck auf ihr Konto ein. Er warf sich vor, diese Verbindung so lange aufrechterhalten zu haben, dass das Ende unvermeidlich einer Operation gleichkam. Zu seiner Verblüffung war Paula mit Rosen und Scheck abgetan. Hatte er sein Leben für so wenig zerstört? 4 Uhr und die Karten ordentlich aufgereiht. Vielleicht kam Faith doch nicht, wider Willen in letzter Minute. Er durfte nicht betrunken oder auch nur beschwipst sein. Wenn sie kam, sollte sie kommen, aber er brauchte einen Drink. Und jetzt? Fernsehen, die Massendroge. Er sah die kleinen Figuren nicht, die vor ihm herumtanzten, aber jedenfalls waren Geräusche im Zimmer, Stimmen oder Musik. Er starrte auf den Bildschirm und trank Whisky in kleinen Schlucken, damit er lange vorhielt. Als Faith endlich ihre Adresse in Frankreich kabelte, war er bereits mit den Nerven am Ende. Selbst das Schlimmste wäre besser gewesen als gar nichts. Als er das Chateau-Hotel anrief, hatte ihn Faiths eiskalte Gleichmut niedergeschmettert. Hätte sie ihn verflucht, er hätte sich sicherer gefühlt. Wollte sie ihn loswerden, ohne ein weiteres Wort, wie ein Stück schmutziger Wäsche? So, sagte ihm eine weit zurückliegende Erinnerung, hatte sie ihren ersten Liebhaber behandelt. Sie war fähig dazu, und sie hatte das Recht. Ihre Maßstäbe waren unerträglich hoch, aber sie lebte danach. Er wusste, Faith am Telefon anzuflehen oder ihr zu folgen, wäre nutzlos. Sie würde ihn nur noch mehr verachten. Vor Clarissa hatte er sich erniedrigt, endlos und immer vergeblich. Dieses Muster würde er mit Faith nicht wiederholen. Ein Mann, der seinen Stolz verlor, war ganz und gar verloren. Warum in Gottes Namen musste Caroline an einem Dienstag anrufen? Er konnte nur gestohlene Stunden planen. Ohne Faiths stramme Präsenz wusste er nicht, wie man den Tagen einen Sinn gab. Einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Zu Paula konnte er nicht zurück. Sie machte ihm Angst, seit er diesen berechnenden Ausdruck in ihrem Gesicht gesehen hatte. Und außerdem konnte er schlecht so kurz darauf seinen Abschiedsbrief, Scheck und Rosen negieren. Es war möglich, eine neue Paula zu finden, aber der Vorlauf entmutigte ihn. Die Mittagessen, die Abendessen, die Schmeicheleien, das Auswendiglernen einer ganzen neuen Palette an Geschmäckern und Gewohnheiten. Und eine neue Paula ohne Faith als Schutz würde mit der Zeit auch wieder zur Falle. Aber er sehnte sich nach dem, was er in all den begierigen Körpern gefunden hatte. Anders konnte er der Zeit nicht entfliehen. Auf dem Nachhauseweg von seinem Club, wo er nun immer mit erschöpfter Liebenswürdigkeit am langen Tisch zu Abend aß, sah Mr. Hapgood ein Mädchen in der Baker Street. Sie achtete genau darauf, den Buchstaben des Gesetzes der Prostitution nicht zu verletzen. Sie sah jung aus. Früher waren Prostituierte traurige alte Schachteln gewesen. Sie wurden Jahr um Jahr frischer und fescher. Zweifellos ein weiterer Fortschritt des Atomzeitalters. Seit seiner Studentenzeit, als er betrunken gewesen war und angeben wollte, hatte Mr. Hapgood nichts mehr mit einer Hure zu tun gehabt. Beschämt und nervös, aber auch verzweifelt und gleichgültig gegenüber den Folgen, sprach Mr. Hapgood sie an und ging mit auf ihr Zimmer. Der Raum mit seiner fleckigen Überdecke und den schmutzigen Vorhängen deprimierte ihn. Das Mädchen war eine Überraschung. Sie hatte eine nette Stimme, hohe Wangenknochen in einem hübschen, schmalen Gesicht und weiches, auf die Schultern fallendes Haar. Er sah sich als den klassischen alten Lüstling und haderte mit seinem Gewissen. Sie war viel zu jung. Es war furchtbar, dass ein Kind auf diese Art sein Geld verdienen musste. Behutsam fragte er das Mädchen aus. Sie hatte wenig Verständnis für die Schuldgefühle eines Mannes und antwortete, ihres Wissens sei sie die dritte Generation in diesem Geschäftszweig und mache ihre Arbeit gut. Ob er denn nun wolle oder nicht, wenn nicht, könne sie sich nicht leisten, ihre Zeit zu verplaudern. Mr. Hapgood war beleidigt und hatte beleidigt. Er zögerte. Das Mädchen beschloss, die Sache in die Hand zu nehmen und zog sich aus. Ihr Körper war schlank und weich, jung wie sie selbst, berauschend jung. Mr. Hapgood war gefangen und froh darüber. Außerdem machte das Mädchen ihre Arbeit wirklich gut, wie sie gesagt hatte. Und sie barg kein Risiko. Alles, was sie verlangte, war eine bestimmte Summe Bargeld. aber ihr Zimmer deprimierte Mr. Hapgood immer noch. Er gab ihr mehr Geld und wies sie an, im Hanley House nahe Marble Arch eine Suite zu nehmen. Er werde sie aufsuchen. Das tat er, und zwar obsessiv. Sie vermittelte ihm das Gefühl, etwas Besonderes für sie zu sein. Fast eine ganze Woche verbrachte er mit ihr. Aber Faiths Stimme, eiskalt, aus dem fernen Frankreich, hallte immer lauter in seinem Kopf, bis das Mädchen ihm nichts mehr nützte und er ihr auch nicht. Er notierte sich ihre Telefonnummer. Sollte sein Leben je wieder in Ordnung kommen, wollte er sie vielleicht haben. Danach wartete er. Monate, wie ihm inzwischen schien. Er wartete und wurde älter. Hoffnungslosigkeit bedeutet altern. Er erwartete nicht, dass Faith zurückkam, oder wenn, dann nur, um sich scheiden zu lassen. Er konnte sich keine Zukunft vorstellen, denn es gab keine. Er lief durch den Regent's Park. Manchmal saß er an dem Schreibtisch in seinem gemieteten Büro, manchmal in seinem Arbeitszimmer. Er ging wahllos in Kinos, sah fern. Die Zeit war endlos und unveränderlich. Und eine ironische Strafe war ihm zuteil geworden. Faith hatte ihn mit Verachtung verstoßen, weil er nicht von Frauen lassen konnte. Und jetzt, da Faith weg war und nicht zurückkam, hatte er den Wunsch nach Frauen und das Vermögen eingebüßt. Gertrude öffnete die Tür und wartete, bis die fremde Dame etwas sagte. »Hier bin ich, Gertrude.«
»Madam, Sie sind es. Ich hätte Sie nie erkannt. Sie sehen so jung aus.«
»Schön.« Gertrude hiefte die Koffer über die Schwelle. »Ich habe eine hübsche Verjüngungs- und Schönheitstour durch Frankreich unternommen. Es war Zeit für eine Veränderung.«
»Wenn Sarah Sie erst sieht, Madam, sie wird es nicht glauben. Wirklich, Madam, Sie sehen aus wie ein Filmstar.«
Gertrude und Sarah hatten gewiss miteinander gesprochen, aber mit sonst niemandem.
»Madam sieht aus wie ein Filmstar?« »Bestens. Filmstar war in Ordnung.«
Hinter der geschlossenen Tür seines Arbeitszimmers hörte Robert die Stimme seiner Frau. Aber er blieb, wo er war. Er wollte ihr erst begegnen, wenn Gertrude weg war. Die Tür ging auf und eine elegante Erscheinung sagte, »Hallo, Robert.« Er hatte seine Frau oft als schön empfunden, obwohl ihr Äußeres war wie der Wetterbericht, wechselhaft. Jetzt war sie umwerfend. La femme mûre aus französischen Romanen, die gereifte Frau, die Erfahrung mit Raffinesse vereint. Er kannte Faiths üblichen Ausdruck, besorgte Augen, ziemlich strenger Mund, leicht gerunzelte Stirn, das bemühte, vertrauenswürdige Kind. Er hatte das Kind getötet und vom Körper keine Spur. Bis zu diesem Augenblick hatte er nicht das Gefühl gehabt, ein Verbrechen begangen zu haben, sondern nur eine grauenhafte Dummheit. Er ging zu seiner Frau, mit kummervoller Miene, und wollte sie in den Arm nehmen. Sie wich ihm so geschickt aus, dass die Geste kaum zu merken war. Sie setzte sich in den Sessel am Kamin und bat um einen Drink.
»Grässlicher Tag«, sagte Mrs. Hapgood. »Die Franzosen haben es so gut mit ihrem Wetter.«
Robert war zum Glück den Getränken zugewandt und sah nicht, wie erschüttert sie war. Sein Gesicht, normalerweise rot, war jetzt grau und fleckig. Er ging gebückt. Über die Jahre hatte sie bei Robert kaum Veränderungen bemerkt. Er wirkte auf sie immer wie am Anfang ihrer Beziehung, wie ein starker, aufrechter, gut aussehender Mann. Konnte er ohne sie nicht einmal einen Arzt rufen? Sie wollte mit Robert schimpfen, weil er nicht auf sich aufpasste. Unbewusst ballte sie die Fäuste, während sie unerklärliche Tränen zurückhielt.
»Hier bist du also, Liebes.«
Zu dieser Stimme hatte er auch kein Recht. Wie konnte er es wagen, so müde und demütig zu klingen? Er hatte sich wieder einmal verkleidet, um sie zu täuschen, aber sie ließ sich nicht täuschen. Faith, die Einfältige, gab es nicht mehr. Er fand sie jetzt bestimmt kaltblütig. Robert stöhnte leise, als er sich setzte. Nein, das war zu viel. Erwartete er, dass sie ihm diese Rolle des armen, verlassenen, vom Leiden gezeichneten Ehemanns abnahm? Was war mit seiner, oder vielmehr seinen, Geliebten? Von der Gattin befreit, konnte er doch jede Nacht mit ihnen verbringen. Vielleicht erklärte das seinen desolaten Zustand.
»Robert, ich muss mit dir reden.
Ich mache es so kurz wie möglich und wir brauchen nie wieder darüber zu reden. Ich habe einen Liebhaber. Wenn es dir recht ist, wohne ich hier und wir gehen miteinander um wie immer. Du empfindest es bestimmt als Erleichterung, wenn unsere Situation geklärt ist. Solltest du diesem Arrangement nicht zustimmen, müssen wir uns trennen. Aber das möchte ich nicht hoffen. In unserem Alter ist so ein öffentlich eingestandenes Versagen ziemlich kläglich. Ich will nicht ohne dich leben. Dann nimmst du also meine Bedingungen an? Was bleibt mir anderes übrig?
Ich packe jetzt aus. Abendessen um 8, wie üblich?
Wenn sie alleine aßen, saß sie neben ihm. An dem langen Tisch kam sie sich eher vor wie auf einer Vorstandssitzung als beim Essen mit ihrem Mann. Gertrude hatte den Tisch wie üblich gedeckt. Jetzt saß seine Frau zu seiner Rechten und machte Tischkonversation. Er meinte zu träumen. Er war das Opfer vertauschter Identitäten. Faith hielt ihn für John Withers oder Tommy Burke oder irgendeinen beliebigen Mann, mit dem sie sonst zu plaudern pflegte. Sie erzählte von den Höhlenmalereien in Lascaux. Es gebe dort ein Fries mit 5 Rentieren, das die Fantasie beflügelte. Die Gemäldeserie erinnere sie an Picasso. Sie war in Rocamadour gewesen, einem alten, in eine Felswand gehauenen Wallfahrtsort. Wie er mit seiner Monographie zurechtkomme. Ob er neue Theaterinszenierungen gesehen habe. Robert hörte ihre angenehme Stimme wie von fern. Er entglitt sich selbst. Vielleicht verlor er den Verstand. Mrs. Hapgood klingelte nach dem Kaffee und sagte, es sei netter, Gertrude die Treppe zu ersparen. Daran hätte sie schon viel früher denken sollen. So brauchten sie sich nicht erst mit ihren Kaffeetassen im Wohnzimmer niederzulassen. Nach dem Kaffee entschuldigte sie sich. Sie sei erschöpft von der Reise. Robert ging in sein Arbeitszimmer, um allein Brandy zu trinken und in die rotglühenden Kohlen zu starren. Er war auch müde. Doch bei dieser Müdigkeit half kein Schlaf. Er musste durchhalten. Er wusste, wie man durchhielt. War er nicht 39 Jahre lang ins Büro gegangen, ohne je dort sein zu wollen? Wer das schaffte, konnte sich zu jeder Duldung disziplinieren. »Wäre ich ein guter Mann«, dachte Mr. Hapgood, »würde ich sie freigeben. Dann müsste sie nicht dieses konventionelle Doppelleben führen. Das geht gegen ihre Natur.« Aber er war kein guter Mann, hatte sich nie dafür gehalten. Er wollte Faith, weil er leben wollte, und er würde durchhalten. Auf der Treppe ermahnte er sich, einen klaren Kopf zu behalten, nach vorne zu schauen. Sein Problem würde sich in Wohlgefallen auflösen. Bald würde Faith ihn morgens durch den Rosengarten schieben, ihm nachmittags ein bisschen was vorlesen, ihn ins Bett bringen und zu ihrem Liebhaber gehen. Die perfekte Ehe. Als er an Faiths geschlossener Tür vorbeiging, hörte er ihre Stimme. Das klang nicht nach Tischkonversation. Er wollte nicht spionieren, blieb jedoch von den Lauten gebannt stehen. »Fehle ich dir?«, fragte Faith in einem Ton, den er wohl kannte, aber von Faith noch nie gehört hatte. Es entstand eine Pause. »Ja, mein Schatz«, sagte Faith. Und noch einmal, »ja.« Eifersucht packte ihn wie eine Ohnmacht. Er stolperte den Flur hinunter in sein Zimmer und stieß die Tür zu, um Faiths typisch weibliche Anbiederung an die Eitelkeit eines Mannes nicht mehr hören zu müssen. Philip Naseby hatte sich eine möblierte Wohnung am Grosvenor Square genommen. Die Eigentümerin, eine amerikanische Lady, war auf Kreuzfahrt. Mrs. Hapgood schätzte sie als geschiedene Frau mittleren Alters ein, die auf Männerfang war. Faith und er würden so lange suchen, bis sie eine geeignete Bleibe für sich gefunden hatten, um dann gemeinsam die Einrichtung zusammenzustellen. Er konnte es gar nicht erwarten, die Antiquitätenläden aufzusuchen und ernsthaft über Farben und Stoffe zu diskutieren. Im Geist ging er mit Faith einkaufen als ihr Mann. Sie sah Philip täglich. Er war so vernarrt wie immer. Mrs. Hapgood beneidete häufig Molly, die so oft und so leicht entflammt war. Warum erfand die Wissenschaft nicht eine Methode, das Verhältnis zwischen den Menschen auszugleichen? Was das alles für Ärger ersparen würde. Philip holte sie vom Friseur ab und kaufte mit ihr Kleider, noch immer entzückt von seinem Anteil am Besitz. Sie aßen in kleinen Restaurants von Kensington bis Soho,
wo sie nicht unbedingt auf Bekannte stoßen würden. Philip verzehrte sich nicht vor Eifersucht auf Robert. Er vertraute Faith voll und ganz. Immer öfter musste sich Mrs. Hapgood Rüffel verkneifen. Philip solle auf der Straße ihren Arm nicht so besitzergreifend nehmen, er solle sich insgesamt diskreter verhalten. Es war eine Frage des Stils. Er wusste nicht, wie weit er gehen konnte und wo die Grenzen waren. Diese ungeschriebenen Gesetze kursierten nicht im Hause eines Wirtschaftsprüfers aus Leeds, wo Philip aufgewachsen war. Dann fragte sie sich selbst voller Zerknirschung, wie konnte sie bloß so eine förmliche Verlogenheit einem liebenden Herzen vorziehen? Allerdings sprach sie äußerst behutsam Philips Haarschnitt an. Er stehe ihm nicht, sagte sie. Und da sie seine Stirn und seinen Hinterkopf so schön finde, hoffe sie, er möge den Friseur wechseln. Hocherfreut über ihre Aufmerksamkeit und Anteilnahme kam Philip ihrem Wunsch umgehend nach. Philip sagte, nach Jahren der Vergeblichkeit inspiriere ihn seine Arbeit, weil er mit ihr darüber sprechen könne. Sie bemühte sich, anhand einer Skizze ein großes Gebäude vor sich zu sehen und mochte diesen Aspekt ihrer Rolle gar nicht. Er war so sehr Ehefrauen vorbehalten. Seine zahlreichen Geschenke beschämten sie, ihr Zimmer sah aus wie ein Blumenladen. Er schwelgte in seiner Liebe zu ihr. Aber wie konnte ihn dieses schizophrene Leben derart zufriedenstellen? Bestand die wahre Strafe fürs Erwachsenwerden in der Erkenntnis, allein zu sein? Zwei Hälften ergeben kein Ganzes. Man ist nur man selbst, ewig unvollständig. Wahrscheinlich gelangten alle Erwachsenen so oder so zu dieser geschäftigen Lehre. Ihr Leben war immer geschäftig gewesen. Sie hatte nicht erkennen müssen, wie leer es war. Eine glückliche Frau, rief Mrs. Hapgood sich selbst in Erinnerung, die zu dem winzigen Teil der Weltbevölkerung gehörte, den man privilegiert nennt. Manchmal war Mrs. Hapgood auf der Fahrt zwischen Hanover Terrace und Grosvenor Square so orientierungslos, dass ihr der eigene Name zu entfallen drohte. Inzwischen frühstückte sie im Bett und sorgte dafür, zum Lunch außer Haus und zum Abendessen nur dann zu Hause zu sein, wenn sie Gäste empfingen. Mit Robert allein zu sein, tat weh. Sie hatten sich nichts zu sagen. Mehr Menschen wurden zum Essen oder Trinken eingeladen, und Robert machte gute Miene zum bösen Spiel. Wenn ein alter Freund die Taktlosigkeit besaß, seine heruntergekommene Erscheinung zu kommentieren, erklärte Robert, er habe die Grippe gehabt und sei noch nicht wieder auf dem Damm. Man war sich einig, dass Mrs. Hapgood noch nie besser ausgesehen hatte. Die Frauen, nahm sie an, glaubten, sie sei zur Schönheitsoperation nach Paris gefahren, und die Männer argwöhnten vergnügt einen Liebhaber. Sie fühlte sich in der neuen Atmosphäre von Tücke und Spekulation nicht wohl. Wann auch immer sie nach Hause kam oder das Haus verließ, Robert war da. Er war höflich, distanziert und ging ihr aus dem Weg. Sie sorgte sich um seine Gesundheit und drängte ihn, sich Bewegung zu verschaffen. Robert antwortete, das solle sie nicht bekümmern. Von unverdienten Schuldgefühlen zermürbt, fragte sie ihn, weshalb er nicht zu seinen Damen gehe. Er könne doch zumindest seinen Dienstags- und Donnerstagsgewohnheiten nachgehen. Robert sagte, es gebe keine Damen. Das brachte sie auf. Gewiss hatte er nach all den Jahren nicht seine Gepflogenheiten geändert. Warum log er sie dann immer noch an? Ungläubig lachte sie ihn aus. Er ließ ihr Gelächter schweigend über sich ergehen. Sie fand diese kleine Szene entsetzlich und gab sich dafür die Schuld. Trotzig wiederholte er, keine einzige. Mrs. Hapgood ging zum Arzt, was sie vor Robert und Philip gleichermaßen verheimlichte. Sie schlief so schlecht und wachte so erschlagen auf, dass sie Blutarmut vermutete. Ob der Arzt ihr etwas verschreiben könne. Eine Freundin habe ihr von einem Wundermittel erzählt, das einen wieder munter machte. Nun nahm sie Kapseln für den Schlaf, weitere Kapseln für mehr Energie und noch welche fürs Gemüt. Keine der Tabletten wirkte Wunder. Mrs. Hapgood war todmüde, als sie um 1 Uhr morgens aus Philip Naseby's Bett nach Hause kam. Sie sollten einen Fahrstuhl einbauen. Die Treppen waren zu lang für diesen angejahrten Haushalt. Unter der geschlossenen Wohnzimmertür drang Licht durch. Wirklich, diese Nachlässigkeit, sie musste sich hier wohl um alles kümmern.
Sie öffnete die Tür, ging zum Schalter und hielt inne. Robert saß am erloschenen Kamin mit dem Gesicht in den Händen und weinte. Sie hatte nicht geahnt, dass dieser Mann weinen konnte. Ihr war, als sähe sie Robert verbluten. »Robert!« Er zuckte zusammen und drehte der Stimme den Rücken zu. Hustend wühlte er in der Tasche seines Morgenmantels. »Geh weg, Faith!« »Nein.« Sie setzte sich neben ihn aufs Sofa und legte ihm den Arm um die Schultern. Sie waren zu dünn. Sie hatte doch nur versucht, sich selbst zu retten. Wieso hatte sie die Macht, Schmerzen zuzufügen, wenn sie nicht die Macht besaß, Freude zu schenken? »Robert, sag mir, was ich tun soll.« Er blieb starr sitzen und benutzte sein Taschentuch mit der linken Hand. »Wozu? Geh weg, Faith. Lass mich in Ruhe.« »Nein.« Seine Stimme hatte er jetzt unter Kontrolle, aber er sah sie nicht an. »Selbstmitleid«, sagte er. »Ich habe mir ein bisschen Selbstmitleid genehmigt. Scher dich nicht drum.« »Bitte, Robert, es ist zu spät. Wenn ich aus Versehen deine Hand berühre, schreckst du zurück. Du magst mich nicht sehen, ich stoße dich ab. Ich hatte gehofft, du würdest dich mit der Zeit ändern. Aber das wirst du nicht. Ich werfe es dir nicht vor, Faith. Ich habe nie viel getaugt und tauge jetzt gar nichts mehr. Ich kann so nicht weitermachen. Ich gehe.« »Wohin?« »Das weiß ich nicht und es spielt auch keine Rolle.« »Nein«, dachte sie, »nicht so.« Sie verstand nichts. Vielleicht war sie eine lebenslange Gewohnheit, und Robert war ein Mann der Gewohnheiten. Nicht mehr. Ihre Aufgabe lag auf der Hand. Sie musste Robert trösten, weil er ihr das Herz gebrochen hatte. Wenn er wegging, würde er ihr die Erinnerung an einen dünnen alten Mann hinterlassen, der einsam weinte. Und daran würde sie sterben. »Ich lass dich nicht gehen.«
»Ich gehe, Faith, morgen früh. Ich möchte vorher nur eins noch sagen, dass du mir nicht glauben wirst. Ich liebe dich.«
Was war bloß mit diesem Wort gemeint? Was sie jetzt fühlte, konnte genauso gut Liebe sein, diese Resignation. Sie sah vor sich, wie sie Robert nach und nach peppelte, damit er zu Kräften und Selbstachtung kam. Er würde wieder der starke, aufrechte, gut aussehende Mann. Und sobald sein Leben im Lot war und er sich wieder wohlfühlte in seiner Haut, würde er erneut seine Damen aufsuchen, weil er nicht anders konnte. »Ich bin zu müde«, dachte Mrs. Hapgood. »Eigentlich wollte er das Übliche, das Unmögliche, die Uhr zurückdrehen. Er wollte Faith so unwissend wie zuvor, verlässlich, auf ihn fixiert, liebend, aber tatkräftig. Er wollte seine bescheidene, dankbare Frau im Ehebett. Und wenn sie das nicht konnte? Wenn die Uhr in ihr stehen geblieben war? Sie wollte das alles aufschieben, jedenfalls bis sie 8 Stunden Schlaf hinter sich hatte. Aber es war keine Zeit mehr. Robert hatte keine Zeit mehr. »Es ist sehr spät, Robert. Komm ins Bett.« Arm in Arm gingen sie die Treppe hinauf. Vor ihrer Tür küsste sie ihn leicht. Ihr altes Ritual für die ungezählten Liebesnächte. »Er habe«, sagte sich Mr. Hapgood, als er sich in seinem Zimmer auszog, »um Barmherzigkeit gefleht«, und werde nun Barmherzigkeit empfangen. Er hatte kein Fünkchen Stolz mehr. Stolz war nun wirklich die letzte Empfindung, mit der man sich beim Ertrinken abgab. Er hatte durchgehalten, wie geplant. Er hatte sich eingeredet, er werde gewinnen, weil es einfach so sein musste. Es war die Wahrheit gewesen, als er gesagt hatte, es gebe keine anderen Frauen. Abergläubisch hatte er angenommen, Faith mit einer ungezügelten Geste zu verlieren. Und jetzt, da er schließlich die Hoffnung aufgegeben hatte, wurden Sturheit und Disziplin belohnt. Sie nahm ihn wieder zu sich. Sein Leben kam wieder ins Lot.